Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland heute. Denkmäler sind eine heikle Angelegenheit. Gerade in diesen Tagen wird das wieder vielen Menschen sehr bewusst. Schließlich wird in den USA, aber auch hier bei uns gerade wieder viel über umstrittene Denkmäler aus vergangenen Tagen diskutiert. Und mancherorts, tja, da werden die Statuen von manch vermeintlichen Helden nach Jahrzehnten eher unsanft vom Sockel geholt. Aber auch um das Aufstellen eines Denkmals wird oft lange gerungen. Zurzeit zum Beispiel in Berlin, mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns heute um islamistische Extremisten in Hamburg und um ein Projekt zur Suizidprävention in Gefängnissen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. In Deutschland wird gerne lange und viel diskutiert, gerade auch wenn es um das Für und Wider von Gedenkorten geht, wo man sie hinbaut und wie sie aussehen sollen. Man erinnere sich nur an die endlosen Debatten um das Holocaust-Mahnmal neben dem Brandenburger Tor. Aktuell geht es um einen eigentlich längst überfälligen zentralen Gedenkort für die Opfer von kommunistischer Gewaltherrschaft. Der Bundestag hat den Bau so eines Denkmals Ende vergangenen Jahres beschlossen und nun geht es also an die Planung. Claudia van Laak berichtet.
Treffen mit Mario Röllig vor dem Brandenburger Tor. Der ehemalige politische Häftling und engagierte Kämpfer für eine Aufarbeitung der SED-Diktatur hat wie immer seinen kleinen Hund Othello mitgebracht.
Das ist sozusagen der Sonnenschein für jeden Tag, um die Schatten der Vergangenheit zu vertreiben.
Die DDR-Staatssicherheit versuchte Mario Röllig mit seiner Homosexualität zu erpressen, ihn als Spitzel anzuwerben. Doch Röllig wehrte sich, landete im Gefängnis, wurde dann in den Westen abgeschoben. Das Brandenburger Tor ist für ihn ein wichtiges Symbol der deutschen Einheit. Aber natürlich brauchen wir dringend einen zentralen Erinnerungsort für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft, ist der 52-Jährige überzeugt.
Einfach, weil es viele Menschen gibt, die um ihre Toten gar nicht trauern können bisher. Viele Familien von Mauertoten, die wissen gar nicht, wo die Menschen liegen, weil sie einfach anonym verbrannt wurden, keine Grabstätten wirklich eingerichtet werden konnten. Verschollen sind viele auch im Ausland, die bei Fluchtversuchen ums Leben kamen.
Ein zentraler Ort in der Mitte Berlins wird nun gesucht, in der Nähe von Kanzleramt und Bundestag. Doch vor der Festlegung auf einen Ort, vor einem Gestaltungswettbewerb, steht ein inhaltliches Konzept. Dies erarbeiten gerade die Bundesstiftung Aufarbeitung und die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft gemeinsam mit einem Beirat unter Leitung von Christine Lieberknecht, der ehemaligen thüringischen Ministerpräsidentin. Für die Christdemokratin ist das Prager Denkmal ein Vorbild. 7 Bronzefiguren auf einer absteigenden Treppe, die sich zunehmend auflösen.
Wo dargestellt wird, wie ein selbstbewusster, strahlender Mensch stückweise seiner Würde immer mehr beraubt wird und am Ende ein Leben auch ausgelöscht wird. Das ist Erfahrung im real existierenden Kommunismus gewesen. Allgemein gültige Aussagen zur Gewaltherrschaft des Kommunismus zu treffen, aber den Einzelnen damit auch ganz persönlich anzusprechen, das wird die große Aufgabe sein.
Eine ganze Reihe von Gedenkstätten und Museen erinnert bereits an die SED-Diktatur und ihre Opfer. Was wir schon lange vermissen, ist ein zentrales Mahnmal, sagt auch Dieter Dombrowski, Präsident des Dachverbands UOKG, der 40 Opferinitiativen vereint. Der Bundestagsbeschluss von Dezember letzten Jahres sei überfällig.
Um diesen Menschen, die zu kurz gekommen sind in der DDR, weil sie anders waren und nicht mitmachen wollten, denen zu helfen, die demokratische Gesellschaft respektiert diese Menschen nicht nur, sondern ehrt das, was sie geleistet haben, letztendlich für die Demokratie.
Dombrowski war einer derjenigen, die nicht mitmachen wollten. Fast 2 Jahre lang saß er im DDR-Gefängnis wegen staatsfeindlicher Verbindungsaufnahme. Nach seiner Ausreise nach West-Berlin beteiligte er sich weiter an Aktionen gegen die SED-Führung. Die Stasi bespitzelte ihn auch dort. Für den Christdemokraten ist das geplante Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft auch eine persönliche Genugtuung.
Es soll ja auch eine Stätte sein, die offiziellen Charakter hat unter die dann auch Staatsgäste geführt werden. Wenn Herr Putin mal kommt, dann kann er da gerne auch mal hingehen.
Dieter Dombrowski stellt sich deshalb ein repräsentatives Denkmal vor, an dem ausländische Staatsgäste zum Beispiel am 9. November Kränze ablegen könnten. Ines Geipel, frühere Leistungssportlerin und Kämpferin für die Rechte der DDR-Dopingopfer. Ines Geipel schwebt ein eher leises, nachdenkliches Mahnmal vor. Sie fragt sich,
wer gehört da eigentlich hin? Oder wer wird dort stehen? Wer wird an seinen Bruder, seine Schwester denken, die eben unter diesen Zeichen der Gewalt ausgelöscht wurden? Darum geht's ja.
Gemeinsam mit der früheren thüringischen Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht und anderen arbeitet die Schriftstellerin am Konzept für das künftige Mahnmal in der Mitte Berlins. Zweimal hat sich der Beirat bereits getroffen und darüber debattiert, wie gleichzeitig an die Opfer und an den Widerstand erinnert werden kann. Nicht einig war man sich in der Frage, wer zählt alles zu den Opfern der SED-Diktatur?
Nun ist ja eine Geschichte einer unmittelbaren Verfolgung oder im Gefängnis gesessen zu haben oder in einem Kinderheim die Kindheit verbracht zu haben. Das sind ja doch auch ziemlich deutlich verschiedene Geschichten.
Der vom Bundestag formulierte Anspruch ist hoch. Der Gedenkort soll vieles gleichzeitig leisten. Auch junge Leute sollen sich durch das Mahnmal angesprochen fühlen. Ihnen sollen, Zitat, die Gefahren und Folgen totalitärer und diktatorischer Systeme bewusst gemacht werden, um die Wertschätzung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit weiter zu schärfen, diese Werte ins Bewusstsein zu rücken und den antitotalitären Konsens zu stärken. Zitat Ende. Beim Denkmal für die friedliche Revolution und die deutsche Einheit, das gerade vor dem Humboldt-Forum errichtet wird, die sogenannte Einheitswippe, bei diesem Denkmal dauerte es 13 Jahre vom Bundestagsbeschluss bis zum ersten Spatenstich. Dieter Dombrowski schüttelt den Kopf. Wir feiern jetzt 30 Jahre deutsche Einheit, sagt er etwas entrüstet. Da können wir nicht mehr so lange warten.
Es muss jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Weil ansonsten warten wir dann auf das 40. Jubiläum.
Komplizierte Suche nach Ort und Konzept für ein Denkmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft in Berlin. Das war der Beitrag von Claudia van Laak. Die Zahl der Extremisten in Deutschland steigt an und auch die Zahl von links- und rechtsextremistischen Straftaten hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Das sind einige Erkenntnisse aus dem neuen Verfassungsschutzbericht, den Bundesinnenminister Horst Seehofer heute vorgestellt hat. Aber auch islamistische Extremisten sind weiterhin ein Problem. Besonders aktiv sind die unter anderem auch in Hamburg. Dagegen wehren sich inzwischen aber auch muslimische Gemeinden vor Ort. Axel Schröder berichtet.
Über dem Eingang in die El-Iman-Moschee wirbt ein verwittertes Reklameschild für Schickimicki-Hairstyling. Seit 2014 predigt hier, wo neben dem Friseurladen auch ein Orthopädie-Fachgeschäft seinen Sitz hatte, der Imam Munib Dukali, ein studierter Informatiker. Die Aufgabe des Vorbeters übernahm er, nachdem die Jugendlichen der Gemeinde den Aufstand geprobt hatten.
Da hat es sozusagen angefangen. Die haben Informationen aus dem Internet geholt. Die haben verschiedene Videos von Predigern auf YouTube und so weiter angeschaut und kamen dann zum Schluss im Jahr 2014, Pierre Vogel hier in der Moschee einzuladen.
Der deutsche Konvertit Pierre Vogel erreicht mit seinen Predigten vor allem junge Menschen. Vogel gibt sich streng gläubig als Kämpfer für einen äußerst traditionell ausgelegten Islam. Sein Publikum verehrt ihn wie einen Popstar. Schon damals stuft ihn der Verfassungsschutz als einen der einflussreichsten Prediger der deutschen Salafistenszene ein. Munib Dukali sitzt in seinem schlichten Büro in der El-Iman-Moschee, erinnert sich an Vogels Auftritt in Hamburg-Harburg.
Das war an einem Sonntag. Ich kam rein und sah die Moschee so voll wie noch nie. An einem Sonntagmittagsgebet, voll mit Jugendlichen, die auch nicht so oft zur Moschee kommen. Man wusste nicht, was passiert ja hier gerade.
Munib Dukali nahm die Herausforderung an, die radikal-islamische Unterwanderung der Gemeinde zu stoppen. Er übernahm das Amt des Imams und fragte bei der Schura um Rat, bei der Hamburger Dachorganisation für 3 Dutzend muslimische Gemeinden. Er informierte sich beim Landeskriminalamt und sprach auf einer feierlichen Abendveranstaltung im Hamburger Rathaus Verfassungsschutzchef Thorsten Voss direkt an. Voss vermittelte einen Ansprechpartner aus dem Landesamt. Die Gespräche seien sehr konstruktiv gewesen, erzählt Dukali. Den Generalverdacht gegen die Moschee ließ das Amt fallen. Der Imam machte eine einjährige Fortbildung zur Extremismusprävention, arbeitete 16 bis 18 Stunden pro Tag, um die Konflikte in der Gemeinde zu lösen.
Und wir haben tatsächlich einige Jugendliche erreicht. Sie sind sozusagen zurückgekommen. Andere haben sozusagen auf ihre Meinung beharrt. Nein, ihr habt keine Ahnung, wir wissen es besser. Wir haben unsere Prediger und sind dann zum Schluss gekommen, die Gemeinde zu boykottieren. Und der Imam ist ungläubig und kam dann halt nicht mehr.
Mit sehr persönlichen Gesprächen, mit Hilfestellungen will auch André Taubert einen Ausweg aus extremistischen Lebenswelten weisen. Taubert leitet die Fach- und Beratungsstelle Legato in Hamburg-Altona.
Wir rufen im Moment so pro Woche zwischen 1 und 5 Personen an, wo im sozialen Umfeld ein Freund, ein Kind, eine Tochter, ein Schüler konfrontativ muslimisch unterwegs ist, wo Interpretation von Islam, was der richtige Islam ist, zu Konflikten führt, und zwar zu argen Konflikten. Und da versuchen wir dann gemeinsam zu gucken, wie können wir das jetzt unterbrechen, wie können wir diesen Radikalisierungsweg unterbrechen, wenn er denn da ist.
Vor 3-4 Jahren mussten André Taubert und seine Mitarbeiter immer schneller und öfter intervenieren, nämlich immer dann, wenn Jugendliche drauf und dran waren, in die Kampfgebiete der Terrororganisation Islamischer Staat auszureisen, vor allem nach Syrien. Diese Ausreisen gibt es nach Angaben des Verfassungsschutzamts heute nicht mehr. Ein Grund: die militärische Schwächung des IS. Welche Faktoren eine Radikalisierung ausgelöst haben, könne nur in individuellen Gesprächen geklärt werden, sagt André Taubert von der Beratungsstelle Legato.
Oft ist das eine Krise, die gar nicht unbedingt von außen betrachtet so sichtbar ist. Das können oft sehr persönliche Sachen sein, manchmal sogar Dinge, von denen andere nichts wissen. Das können traumatische Erlebnisse sein in Familien, im sozialen System. Das können natürlich auch traumatische Erlebnisse sein durch Diskriminierung, die man erfahren hat, oder dadurch, dass man selber Krieg erlebt hat oder dass man etwas sieht in unserer Gesellschaft, was man als extrem unfair empfindet, was einen antriggert. Das können also Auslöser sein.
Diejenigen, die sich auf das Gespräch mit dem Legato-Team eingelassen haben, sagt André Taubert, haben der islamistischen Szene mittlerweile den Rücken gekehrt.
Kampf gegen islamistischen Extremismus in muslimischen Gemeinden. Aus Hamburg war das der Beitrag von Axel Schröder. Eigentlich sollte es in deutschen Gefängnissen überhaupt nicht zu Selbsttötungen kommen. Denn wenn das Justizpersonal bei einem Gefangenen von einer erhöhten Suizidgefahr ausgeht, wird in der Regel eine besonders enge Überwachung angeordnet. Trotzdem gibt es bundesweit jährlich 50 bis 100 Suizidfälle in Gefängnissen. In NRW soll künftig eine künstliche Intelligenz helfen, solche Todesfälle zu verhindern. Eine Chemnitzer IT-Firma entwickelt dafür jetzt eine entsprechende Software. Alexandra Gerlach war für uns vor Ort.
Bisher kontrolliert das Wachpersonal suizidgefährdete Häftlinge alle 15 Minuten und das auch nachts in ihren Zellen. Viele Häftlinge empfinden dies als belastend. Videoüberwachung in Kombination mit künstlicher Intelligenz könnten hier Abhilfe schaffen, erklärt der Physiker und Projektleiter Carsten Schwalbe.
Wir entwickeln hier ein Assistenzsystem, dass die entsprechenden Beamten unterstützen soll bei den Aufgaben. Denn auch innerhalb dieser 15 Minuten können Dinge passieren, die halt zur Selbstverletzung führen. Und es geht jetzt erstmal darum, abzuschätzen, kann so ein Assistenzsystem diese Beamten bei ihrer Arbeit unterstützen?
Die sächsischen Entwickler wollen ein Softwareprogramm für die in der Haftzelle installierte Videokamera entwickeln, das erkennt, wann ein Häftling ein Messer, ein Feuerzeug, eine Schere oder etwa ein Seil zur Hand nimmt und sich so verhält, dass eine Selbsttötung beabsichtigt sein könnte. Erkennt die Software diese Absicht, schlägt die Videokamera Alarm und überträgt nur in diesem besonderen Gefahrenfall die Bilder unmittelbar an die Überwachungszentrale. Die Entwicklungsingenieure müssen dafür zunächst die Algorithmen zusammenstellen, die dann trainiert werden, sagt Projektleiter Schwalbe. Die künstliche Intelligenz muss später Gegenstände erkennen, ein Messer etwa oder einen Strick oder auffälliges Verhalten eines Häftlings.
Indem es sagt, die Person hat sich jetzt lange gar nicht bewegt, ist da etwas im Argen. Oder diese Person vollführt Handbewegungen, die zum Beispiel zu dem Knoten eines Stück Stoffes oder so weiter gehören, was dann in Folge mit einer suizidalen Handlung verknüpft sein könnte.
Doch wie erkennt das Programm, was die Videokamera sieht? Was für uns selbstverständlich ist, nämlich zu unterscheiden, was ein Mensch, ein Tier oder eine Sache ist, ist für die Software eine gewaltige Herausforderung. Die schwierigste Aufgabe bleibt somit vorerst, dem Rechner verständlich zu machen, was er sieht. Dafür setzen die Entwickler auf unzählige Fotos sowie Videos und die sogenannten neuronalen Netze, die auch beim Menschen visuelle Informationen verbinden und daraus Informationen ziehen. Der Computer könne dann lernen wie ein Mensch, sagt Projektleiter Carsten Schwalbe.
So wie wir vermuten, wie auch ein Säugling lernt, was ein Mensch ist. Dass die Eltern ganz oft auf einen Mensch zeigen und sagen, das ist ein Mensch oder das ist der Onkel und so weiter. Und das, was für den Menschen so leicht erscheint, Mensch erkennen, meinetwegen auch ein Messer erkennen, das ist für den Computer eine unglaublich hohe Herausforderung.
Die Chemnitzer Entwickler müssen der künstlichen Intelligenz auf die Sprünge helfen, indem sie dem Rechner zunächst alles ganz genau erklären und dann die gewonnenen Informationen in Zahlen umsetzen, die der Computer wiederum in optische und notfalls akustische Signale für die Justizbeamten wandelt. Die Entwicklungsphase habe gerade erst begonnen, sagt Ingenieur Kai-Uwe Kaden, der sich im Projekt um die administrativen Aufgaben kümmert. Kaden gehört zu dem vierköpfigen Entwicklerteam bei der Chemnitzer Fusion Systems GmbH, einer Ausgründung der TU Chemnitz, die sich mit der innovativen Gefängnissoftware befasst. Weitere 15 freie Mitarbeiter entwickeln mit und in der Testphase kommen noch mehr dazu. Eine Modellgefängniszelle nach dem Muster der NRW-Haftzellen soll schon bald inklusive Videokamera eingerichtet werden.
Diese Kamera nimmt dann Zahlenwerte auf, also Videoframes, die an einen Computer geschickt werden, auf dem dann die zu entwickelnde Software läuft und mittels verschiedener Algorithmen, die dann auch miteinander verglichen werden, ergibt sich dann eine Skala, die ein Alarmzeichen bzw. ein Gefahrenpotenzial optisch darstellt.
Noch gibt es bei diesem Projekt viel Neuland zu erkunden, sagt Projektleiter Carsten Schwalbe. Eine Blaupause für die neue Software gibt es nicht.
Also ich glaube, wir können sagen, so in dieser Art gibt es das nirgends auf dieser Welt.
Das war der Beitrag von Alexandra Gerlach. Und noch ein wichtiger Hinweis. Wenn Ihre Gedanken vielleicht jetzt gerade darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, dann sprechen Sie bitte mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie darüber. Hilfe bietet auch die Telefonseelsorge. Da können Sie sich anonym und kostenlos rund um die Uhr melden. Die Nummer ist 0800 111 0111. 0800 111 0111. Weitere Hilfsangebote gibt es auch auf der Internetseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.